ganz schön mutig. Willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Burmann und heute bin ich wieder verabredet mit Melanie Wolfers. Sie lebt in Wien, ist Theologin, Philosophin und Bestseller-Autorin. Alle zwei Wochen rede ich mit Melanie in dem Podcast ganz schön mutig über all die Dinge, die uns im Leben beschäftigen, ja bekümmern, die uns auf der Seele liegen. Wir nennen sie so die Facetten des Lebens. Doch vorher eine Bitte in eigener Sache. Wenn euch unser Podcast ganz schön mutig gefällt, ihr ihn gern wertschätzen und unterstützen wollt, dann freuen wir uns natürlich, denn ganz schön mutig ist und bleibt kostenlos, aber wird von ganz viel ehrenamtlicher Arbeit getragen. Und auf der anderen Seite sind da die Produktionskosten, die anfallen. So freuen wir uns immer über eine kleine Spende. Wie ihr spenden könnt, das ist ganz einfach. Wenige Mausklicks und es ist getan. Näheres dazu findet ihr in den Shownotes oder ganz einfach auf Melanies Website melaniewolfers.de. Das dazu. Die Frage, worüber reden wir heute? Heute reden wir über zwei Kräfte in uns, die häufig miteinander ringen, ja, und letztendlich aber doch dann zusammengehören. Wir reden über Mut und Angst. Wenn Mut und Angst zusammengehören, wie kann das gehen? Wie geht das? Darüber wollen wir reden. Ein Hallo nach Wien. Hallo Melanie.
Hallo Andreas.
Ich habe in einer der vergangenen Episoden einen Satz von dir gehört, der mir zu denken gab. Und der Satz lautet, tu immer das, wovor du ein bisschen Angst hast. Ein bisschen ist gut, ja. Woher stammt der Satz?
Ich kann mich gut erinnern, das ist ein Ordensmann, der mit unserer Familie sehr, sehr gut befreundet gewesen ist, schon viele Jahre tot. Der hat diesen Satz gesagt, als ich selber noch ein Kind war. Und ich fand den so toll, Georg hieß er, Ich fand den so toll, weil der so frei war und mutig war. Und er hat gesagt, Melanie, tu immer das, wovor du ein bisschen Angst hast. Und den Satz habe ich mir gemerkt.
Gemerkt und auch manchmal befolgt?
Ja, natürlich.
Magst du Situationen nennen, in denen du diesen Satz beherzigt hast?
Immer wieder. Also ich weiß, unsere erste Podcast-Folge ging ja ums Thema Mut und davor hatte ich schon auch echt ein bisschen Angst oder sogar auch ein bisschen mehr Angst, wie das jetzt so überhaupt starten wird, unsere Gespräche, und wir kannten uns ja gar nicht. Richtig. Und dann zu sagen, okay, komm, wag das. Wiewohl, das war schon ein bisschen mehr als nur ein bisschen Mut und ein bisschen Angst. Aber auch so im Alltag, wenn ich so spreche, ich eine Verstimmung an in einer Beziehung oder halte ich mich lieber in Deckung und vermeide das Risiko, irgendwie konfrontiert oder verletzt zu werden. Und da gibt mir dieser Satz immer wieder Mut, denn in dem Maße, in dem ich mutig handle, werde ich ein Stückchen mutiger.
Tu immer das, wovor du ein bisschen Angst hast. Gibt es das Gefühl dann in dir oder gab es das, dass es immer doch eine Schwelle der Überwindung gibt, dieses bisschen doch zu packen?
Ja, ja. Die berühmte Schwellenangst, in der Tat.
Ja,
und
ja.
Es ist ja gut, wenn man nicht gleich irgendwie eine Schwelle in Angriff nimmt, die 3 Meter hoch ist, im Bild gesprochen, sondern eine kleine Schwelle, wo ich es schaffe, da drüber zu gehen. Und ich vergleiche gerne den Mut wie mit einem Muskel. Also Mut ist keine Eigenschaft, die vererbt wird, wie die Haarfarbe oder die Körperstatur, sondern Mut ist eine innere Haltung, die wir durch ständiges Handeln auch einüben können. Und wie ein Muskel stärker wird, wenn wir ihn trainieren, so wird im Bild gesprochen unser Mutmuskel kräftiger, indem wir ein bisschen gegen unsere Angst angehen und mutig handeln. Das heißt, du wirst mutig durch mutiges Handeln, wenn du deine Angst ein bisschen die Stirn bietest.
Wir werden das nachher nochmal im Detail besprechen, wie man das machen kann, mit der Angst, ihr die Stirn zu bieten. Noch eine Frage an dein Erleben, Melanie. Wenn du denn mutig warst, ja, gibt es danach das Gefühl, hey, jetzt bin ich erleichtert, stolz, toll?
Ja, also ich denke, das ist ja etwas, was jeder kennt. So diese Zufriedenheit, ja, es stärkt ja so das eigene Selbstwertempfinden. Und wenn ich merke, ich habe zu mir gestanden, also das ist, denke ich, eine Quelle, aus der die Selbstachtung und das Selbstwertempfinden auch entspringt, dass ich nicht klein beigegeben habe gegenüber anderen oder gegenüber meiner eigenen Angst, sondern irgendwie auch über mich hinausgewachsen bin. Und das ermutigt dann ja auch wieder, einen nächsten Schritt beim nächsten Mal zu gehen.
Wenn man so etwas getan hat, im Sinne von das bisschen Angst nicht überwunden, sondern man hat es halt gewagt, es zu tun. Was machst du denn mit Gedanken, wenn du kneifst? Also wenn du sagst, nee, mache ich lieber nicht, lasse ich so, wie es ist. Warum soll ich jetzt so mutig sein?
Ja, ich würde da vielleicht gerne, bevor ich auf die Frage antworte, überhaupt grundsätzlich mal eingehen auf das Verhältnis von Mut und Angst. Weil wenn du sagst, wenn ich kneife, ist ja immer die Frage, was hat die Angst mir da gesagt? Vielleicht hat sie mich ja auch von einer ganz wichtigen Gefahr gewarnt. Also vielleicht,
können
wir erstmal so darüber sprechen, weil das scheint mir ganz wichtig und da begegnet mir immer auch ein Missverständnis, wie sich Mut und Angst zueinander verhalten.
Können wir das am Beispiel machen? Also ich kenne zum Beispiel das Gefühl, wenn ich zum Arzt gehe, habe ich Angst. Wenn ich dann gegangen bin und alles ist gut, wenn es gut ausgeht, dann kann ich Luftsprünge machen, weil ich froh bin und die Angst ist völlig weg. Sie ist dann nicht mehr da. Also das heißt doch aber, dass Mut die Möglichkeit hat, um auf deine Frage zu kommen, Mut und Angstverhältnis. Mit mutigen Schritten habe ich die Möglichkeit, dass Angst verpufft. Stimmt das?
Ja, wenn ich dann hinterher eben feststelle, ja, oder wenn ich, sagen wir mal so, du hast halt deine Angst das letzte Wort gegeben, zu einer Vorsorgeuntersuchung zu gehen, sondern zu sagen, nee, mir ist frühzeitig möglicherweise eben auch gesundheitliche Gefährdung zu erkennen wichtiger, als dass ich jetzt meine Angst gegenüber klein beigebe. Und da war dir dieses Ziel, die Vorsorge, wichtiger und deswegen bist du dorthin gegangen zum Arzt. Und im Nachhinein hat sich deine Befürchtung, dass der eventuell ein blödes Ergebnis rauskam, sogar auch nochmal genau in Luft aufgelöst.
Ja, du wolltest ja darüber, wenn Mut und Angst zusammengehen, das Verhältnis von Mut und Angst. Und ich habe zu Beginn gesagt, die ringen miteinander, aber sie gehören zueinander. Inwiefern?
Genau, und das ist, denke ich, ein typisches Missverständnis. Ich weiß nicht, ob der eine oder die andere, die uns zuhört, vielleicht gedacht hat, wieso gehören denn Mut und Angst zusammen? Weil häufig wird ja Mut gleichgesetzt mit dem, ich habe keine Angst. Ich bin frei von Angst. Und der Wunsch, angstfrei sein zu wollen, ist ja auch verständlich, weil Angst ist was Unangenehmes. Aber das ist unrealistisch, denn Angst gehört einfach zu unserem Leben. Also wir sind verwundbar, schöne Momente, die wir fantastisch finden, lieben, ein Fest mit der Familie. Allein da kann schon die Angst hochkommen. Ja, und beim nächsten Mal ist vielleicht ein Familienmitglied nicht mehr unter uns, weil sie schon sehr alt ist oder sehr krank ist, diese Person. Also so, wir haben Angst davor, geliebte Menschen zu verlieren, dass uns selber etwas widerfährt oder Schmerzen erleiden. Also Angst wird immer mit an Bord unseres Lebens sein. Und zweitens, Angst ist auch total wichtig. Angst ist ja wie so ein Kontrolllämpchen im Auto, das auf Gefahren aufmerksam macht. Und wir verdanken es auch unseren Ängsten, dass wir am Leben sind. Also was weiß ich nicht, ohne nach rechts und links zu gucken, über die Straße zu gehen. Oder die Angst warnt uns davor, leichtsinnig einen Job zu gefährden oder eine Beziehung zu gefährden. Das heißt, Angst ist ein natürlicher und notwendiger Reflex unseres Lebens. Das Problem beginnt, wenn die Angst zu vorlaut wird. Also so im Bild gesprochen, man kann ja sagen, in unserem Inneren gibt es ja so ganz viele verschiedene Stimmen. Ne? Angst, Mut, Freude, Begeisterung. Und da kann man das vielleicht so bringen wie im Bild eines Orchesters mit ganz vielen verschiedenen Instrumenten. Und das Problem mit der Angst beginnt, wenn sie immer die erste Geige spielt. Oder wenn sie gar den Dirigentinnenstab in der Hand hat, und zwar permanent, und den Takt vorgibt. Das heißt, wenn sie, egal was ich überlege, tue, was ich entscheiden möchte, sich immer mit Einwänden meldet. Und zwar nicht, weil das, was ich vorhabe, super gefährlich ist, sondern weil sie mich schützen möchte davor, dass ich irgendwie was Schmerzhaftes erlebe. Zum Beispiel, sag bloß nicht Nein bei der Einladung. Wer weiß, was die Leute da denken. So das ängstliche Schielen, was andere dann sagen. Und dann gehst du dahin und quälst dich hin und bist eigentlich völlig übermüdet. Und da hindert dich die Angst, genügend viel zu schlafen, was sehr wichtig ist, wie wir schon ab und zu mal besprochen haben, hindert dich die Angst, zu dir zu stehen. Und deswegen wird deutlich, Mut und Angst schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern sie gehören zusammen. Allein in ihrem Zusammenspiel schützen sie dich davor, dass du tollkühn oder leichtsinnig, unverantwortlich irgendeine Gefahr eingehst. Da warnt dich die Angst. Und zugleich Schützt dich der Mut davor, dich von der Angst sklavisch lähmen zu lassen? In meinem Buch Trau dich, es ist dein Leben, wo ich über Mut schreibe, über den Mut schreibe, da ist vorne ein Vogel, der schon aus einem Käfig herausgeflogen ist oder so am Herausfliegen ist. Und die Angst kann einen ja wie in einem Käfig einsperren und am Leben hindern. Und deswegen gehören Mut und Angst zusammen.
Ich bin auch bei dem wunderbaren Bild deines Orchesters,
ja,
mit dem Dirigenten und dem Taktstock. Du bist ja auch in der Beratung tätig und hast viel mit Menschen zu tun. Ist das von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich, ob der Taktstock regiert oder ob einer womöglich gar keinen Taktstock hat? Wir sagen, dass Menschen unterschiedlich mit Ängsten umgehen können. Es womöglich Menschen gibt, denen es leichter fällt und andere sind angstbesetzt.
Ja, natürlich. Also ich glaube, also es gibt immer irgendjemand, gibt den letzten Ton an. Im Leben eines jeden Menschen sozusagen gibt irgendeine Stimme dann nochmal den Ausschlag. Aber natürlich hat das ganz viel mit der eigenen Biografie zu tun, mit dem, wie man aufgewachsen ist, wie tragfähige Beziehungen man erlebt hat, welche Erfahrungen man im Leben gemacht hat, ob man eine traumatisierende Erfahrung gemacht hat, durch die dann Angst ins Leben nochmal in ganz großem Maße Einzug hält. Also wir Menschen ringen, du hast vorhin ja das Wort um Mut ringen oder mit der Angst ringen, wir Menschen ringen in unterschiedlicher Intensität mit Ängsten und auch an unterschiedlichen Orten. Du hast zum Beispiel vorhin gesagt, du hast Angst, wenn du zum Arzt gehst. Das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Mhm. Aber ich habe andere Punkte. Also da hat ja jeder auch so seine Angstfelder. Ne?
Naja, dazu muss man wissen, dass du aus einer Medizinerfamilie kommst.
Ne? Ja gut, und ich hatte jetzt auch noch nie so, was weiß ich, wenn ich jetzt eine Krebsdiagnose hätte und dann gehabt habe und dann neu zu einer Untersuchung gehe, wäre das auch ganz, ganz anders. Aber ja, genau. Also was ich sagen möchte, wir Menschen haben unterschiedliche Angstfelder. Ne?
Ich nehme mal ein Angstfeld. Angstfeld Beziehung ist ja riesig. Mhm. Ja. Ich stelle dir jetzt mal eine Frage, Melanie, da bin ich gespannt, was du sagen wirst.
Jetzt bin ich gespannt auf die Frage.
Also wir sind ja dabei, über das Verhältnis von Mut und Angst zu sprechen und mutige Schritte und Angst. Nun könnte ich doch aber sagen, ich will meiner Frau schon lange etwas sagen. Ja. Denke aber, wenn ich das sage, wird die Stimmung eine andere, irgendetwas wird passieren, also mache ich es nicht. Mhm. Die Frage, die sich anknüpft, warum soll ich eigentlich mutig sein, wenn ich auf der anderen Seite denke, ach, lass es doch, wie es ist, was soll's.
Ja. Na? Weißt du, wie dieser letzte Satz vom Tonfall auf mich klingt?
Ja, sag mal.
Lass es doch, wie es ist, was soll's. So ein Stück resignativ.
Ja, stimmt.
Ja, okay. Ja. Mhm. Und ich denke, es ist immer natürlich auch gut und wichtig, in Beziehungen zu überlegen, was sage ich zu welchem Zeitpunkt, in welcher Form und aus welcher eigenen inneren Verfassung heraus. Also besteht die Gefahr, dass ich da nur einen Scherbenhaufen anrichte, oder suche ich einen Rahmen, dass es wirklich ein Gespräch ist, wo ich meine Trauer ausdrücken kann über eine Entfremdung zwischen uns oder wo ich endlich mal von meinen Träumen erzähle und gespannt bin, was meine Frau davon sagt oder ob sie sagt, du hast ja wohl nicht alle Tassen im Schrank oder so. Also ich denke, es ist wichtig, darauf zu achten, wie der Rahmen aussieht. Aber was ich gerade reagiert habe bei dir, es klang so ein Stück Resignation mit bei dem Satz. Ja, also einerseits merkst du, wenn ich was sagen würde, also wenn ich das jetzt richtig deute, dann kann das,
da passiert auf jeden Fall was.
Da passiert was. Ja, und das kann auch sein, dass es erstmal irgendwie eine Verstimmung mit sich bringt oder eine Irritation oder eine Auseinandersetzung. Oder lasse ich lieber die Finger davon, weil ich sie mir nicht verbrennen will und wir bleiben so beim Alten und ich spreche diese problematische Sache nicht an. Aber dann gebe ich so ein Stückchen Wunsch nach Wachstum in der Beziehung, nach es könnte doch eigentlich mehr drin stecken. Wir könnten wahrhaftiger miteinander umgehen, wir könnten uns mehr zumuten, wir könnten gemeinsam nochmal anders Träume verwirklichen. Bleibe ich ein Stückchen hinter dieser Sehnsucht zurück, weil es klang ja irgendwie eine Resignation gerade in deinem Tonfall.
Ja, naja, die Frage, die dahinter steckt, ist, warum es nicht so lassen, so hatte ich es gesagt, und warum nicht auf Nummer sicher gehen, das Leben geht weiter, aber ich sorge hier nicht für einen Konflikt.
Ja, aber wie geht es weiter? Was wäre der Unterschied, wenn du nichts sagst und was wäre der Unterschied, wenn du was sagst und da auch irgendwie was sich gut entwickeln kann?
Ja, du hast insofern recht. Man läuft natürlich dann mit dem Gedanken ständig durch das Leben, es doch irgendwie anzusprechen, es wieder zu verdrängen und dann doch wieder anzusprechen. Also es ist nicht weg, sondern es ploppt immer wieder auf. Ne?
Ja, und der Punkt ist ja, ich meine, du redest jetzt ja nicht von Person XY, sondern von deiner Frau.
Mhm, ja,
und
ja.
Dort ist ja so die Erfahrung in all unseren Freundschaften und Liebesbeziehungen, allein in dem Maß, in dem du auch wagst, dich zu zeigen, vielleicht auch mit dem, wo dir was wichtig ist und du nicht weißt, wie sie reagiert oder wo du eine Verletzung ansprichst und dich damit auch noch mal zeigst in dem, was dir wehtut, in dem Maße ermöglichst du auch dass eine neue Nähe zwischen euch entstehen kann. Wenn du auf Dauer sozusagen mit all den Dingen hinterm Berg hältst, wird auf jeden Fall die Liebe und Nähe nicht wachsen, sondern im Gegenteil eine Entfremdung eintreten. Andersherum gesagt, in dem Maß, in dem du die Zentralverriegelung Angst immer aktiviert hast bei wichtigen Punkten, dann schützt dich diese Zentralverriegelung Angst, aber sie schafft auch einen Abstand zu deiner Frau. Und das ist doch in den Beziehungen, wo es um Nähe geht, das ist einfach ein ganz hoher Preis. Ihr entfremdet euch ein Stück voneinander oder es entsteht nicht das an Nähe, was möglich wäre.
Verlassen wir mal das Beziehungsfeld und mir ist ein anderes Beispiel eingefallen, wenn man zum Beispiel an die Arbeit denkt und man möchte seinem Chef wirklich mal sagen oder seinem Kollegen etwas sagen. Was machen wir mit dem Begriff Übermut? Gibt es so einen einen zu großen Mut, der womöglich nicht gut ist?
Ja, also Übermut, glaube ich, hat ja viel was so mit so Freude, Überschwang zu tun. Ich bin übermütig. Also ja. Wenn ich jetzt mit einem Kollegen etwas ansprechen möchte oder beim Chef, hört sich es eher vielleicht nach Leichtsinn oder so an. Da bin ich jetzt nicht unbedingt übermütig von meinem Wortempfinden her. Aber also eben dieser Leichtsinn, ja, ich denke, es ist natürlich total wichtig und sinnvoll zu überlegen, was sage ich meinem Chef oder dort, wo ich als Freiberufler vielleicht, du als Journalist, irgendwo als Freiberufler arbeitest und wie klar gebe ich Echo und wo halte ich vielleicht auch mit mancher Meinung zurück, weil ich mir nicht den nächsten Auftrag verspielen möchte. Das hat auch was mit Klugheit zu tun und ich denke so mit einem inneren Abwägen, wo verrate ich mich, wo korrumpiere ich mich und wo muss ich ja auch nicht alles sagen, sondern nehme das halt in Kauf, weil, naja, dafür habe ich jetzt da einfach auch einen guten Auftrag gehabt und hoffe auf den nächsten Auftrag.
Es gibt einen Satz, den liest man und dann kann man drüber nachdenken. Wenn man ihn hört, rutscht er womöglich so aus dem Kopf gleich wieder raus. Deshalb sage ich ihn zweimal, denn er ist enorm wichtig, finde ich, weil es ist, glaube ich, auch ein Schlüsselsatz von dir. Mut ist, wenn anderes wichtiger wird als die Angst. Mut ist, wenn anderes wichtiger wird als die Angst. Können wir das irgendwie noch konkreter kriegen?
Ja. Also, bleiben wir nochmal bei dem Beispiel mit deiner Frau.
Na, die wird sich freuen.
Ja.
Na gut, machen wir.
Beste Grüße an sie.
Ja.
Mut ist, wenn du wagst, ich weiß ja überhaupt nicht, das war ja eher ein Beispiel, ich sage jetzt einfach mal ein konkreteres Beispiel. Mut ist, wenn du wagst, ein Tabuthema anzusprechen, weil es dir wichtiger ist, ehrlich miteinander umzugehen und du auf neue Nähe hoffst. Weil dir sozusagen dieser Wert wichtiger ist, als wie groß deine Angst ist davor. Mensch, was kann das für ein schwieriges Gespräch werden?
Okay. Mhm. Das setzt aber voraus, dass ich sehr reflektiert abwäge. Ne?
Ja, aber ich denke, bei so ganz bedeutenden Dingen ist das ja auch nicht ganz unwichtig. Ne?
Ja, das stimmt.
Ja. Ja. Und ich glaube, viel passiert ja auch eher, also ich glaube, wir sind ja häufig auch mutig, ohne dass wir da so wahnsinnig lange abwägen und irgendwie 3 Tage drüber nachdenken. Aber wo genau dieses innere Ringen passiert, also du hast vorhin bei der Einleitung ja auch schon mal gesagt, irgendwie wenn wir um Mut ringen, das finde ich ja auch eine interessante Redewendung, und da komme ich dann nochmal zu dem Satz, den du gerade auch zitiert hast, ist ja mal so die Frage, wer ringt denn da mit mir, wenn ich um Mut ringe, oder was ringt da in mir? Und ich denke immer dann, wenn wir fragen, traue ich mich oder traue ich nicht, bringe ich eine Idee ins Arbeitsteam ein oder lasse ich es bleiben, sage ich jemandem, du, ich mag dich, sollen wir uns mal treffen oder halte ich lieber den Mund? Also in all diesen Situationen zerren auf der einen Seite Ängste an mir, oh je, was ist, wenn die Person mich verlacht oder was ist, wenn das Team sagt, sag mal, eine blödere Idee hast du ja auch schon lange nicht gehabt. Das sind Ängste. Und auf der anderen Seite, so der Wunsch, ja, aber wenn ich diese Idee einbringe, da kann ja vielleicht auch wirklich was Neues entstehen. Oder wenn ich diesen Menschen sage, du, können wir uns mal treffen, dann vielleicht treffen wir uns ja tatsächlich und das wäre ja sensationell schön. Das heißt, also auf der einen Seite stehen die Ängste und auf der anderen Seite steht etwas, was wir als wichtig, als wertvoll, als anziehend erachten. Und ganz interessant finde ich, wenn man mal so etymologisch schaut, woher das Wort Mut kommt. Das kommt aus dem Indogermanischen, Mo, und das bedeutet starken Willens sein, stark nach etwas streben. Das heißt, die mutige Person hat ein Ziel vor Augen, für das sie sich stark macht. Und damit wieder, Mut ist, wenn anderes wichtiger wird als meine Angst, wenn ich mich für etwas stark mache und mich stark etwas anzieht und das mir wichtiger wird als meine Angst, die mich davor warnt, Achtung, das könnte, aber du könntest auch auf die Nase fallen. Ja, das kann ich.
Der Satz heißt, ich wiederhole ihn nochmal, weil er wirklich zum Nachdenken ist, Mut ist, wenn anderes wichtiger wird als die Angst. Du hast zu Beginn dieser Episode davon gesprochen, ja, man kann die Angst, man kann ihr, sagen wir mal, die Stirn bieten, man kann irgendetwas tun mit der Angst. Zugleich wissen wir alle, es ist ein unangenehmes Gefühl. Ja, was tun? Was kann ich tun, damit, um im Bild zu bleiben, der Taktstock vom Dirigenten, vom Angstdirigenten nicht zu groß wird?
Eben nicht, dass die Angst nicht mehr der Dirigent wird.
Genau, dass die Angst nicht mehr. Die Angst nicht mehr. Was kann ich tun?
Ja, finde ich eine wichtige Frage. Du hast ja auch gesagt, ich komme aus der Begleitung. Ich sag mal so, ich würde gern 7 Punkte nennen.
7.
7. Okay. Ich sag's dir. Achtung, halte ich fest. Aber ja, die sind sehr einfach und manches wird jetzt schon angeklungen sein, auch in unserem Gespräch. Manches. Also das erste ist: Erinnere dich an Situationen, in denen du mutig gewesen bist, denn die Erinnerung an solche Situationen stärkt dein Selbstvertrauen jetzt. Und du kannst dich fragen, ja Mensch, du hast ja ein Erfahrungswissen. Was hat mir denn damals geholfen, mutig zu sein? Zum Beispiel mutig eine Entscheidung zu treffen und sie nicht ewig aufzuschieben. Also sich an Situationen erinnern, in denen du mutig gewesen bist, stärkt hier und jetzt dein Vertrauen in dich, deinen Mut und gibt dir den ein oder anderen hilfreichen Hinweis, was dir jetzt auch helfen kann.
Nummer eins. Nummer zwei.
Nummer 2, führ dir möglichst lebhaft vor Augen, in welche Sackgassen du gerätst, wenn die Angst nur das Sagen in deinem Leben hat. Also, zum Beispiel, da fragt sich jemand, bleibe ich auf der Stelle, weil es irgendwie, ich kenne mich da ja aus, oder kündige ich nun wirklich, weil ich eigentlich gesundheitlich völlig vor die Hunde gehe und ich hätte auch die Möglichkeit, woanders hinzugehen. Und führ dir möglichst lebhaft vor Augen, wo es dich hinführt, wenn du aus dem Bedürfnis nach Sicherheit auf dieser Stelle bleibst und die Angst sozusagen dir die Entscheidung vorgibt, verändere ja nichts an deiner Situation, auch wenn du körperlich und seelisch vor die Hunde gehst. Also es kann deine innere Widerstandskraft mobilisieren, wenn du dir den Preis vor Augen führst, den ein angstbestimmtes Leben mit sich bringt. So wie Viktor Frankl, der bekannte Psychiater, mal sagt, man muss sich von sich selbst nicht alles gefallen lassen. Du musst dir von dir selbst, von deiner Angst nicht alles gefallen lassen. Also führ dir vor Augen, wo du landest, welchen Preis du zahlst, wenn du immer nur der Angst gehorchst.
Nummer 3, ich muss zugeben, ich habe ja natürlich auch ein bisschen was gelesen von dir in dem Buch Trau dich, es ist dein Leben, hast du beschrieben, mit der Angst ins Gespräch treten. Mhm. Das macht man ja manchmal vor dem Einschlafen, ne?
Ja, vor allen Dingen finde ich, wenn man nachts wach wird, oder?
Ja, das ist noch gruselig.
Gott, schrecklich.
Da sind alle doch furchtbar. Die Nacht ist ganz furchtbar.
Ja, genau. Und da wird schon auch deutlich, warum es so gut ist. Also erstens die Angst wahrnehmen und nicht hier einfach nur blind gehorchen, sondern sie eben wahrnehmen. Ich spüre jetzt Angst in mir. Und dann prüfen, wie realistisch die Befürchtungen sind. Und ich bin in der Zwischenzeit dazu übergekommen, wenn ich nachts mich von einer Seite auf die andere drehe und Dinge irgendwie mich echt bedrängen, sage ich mir dann, Melanie, du bist doch jetzt schon, hast doch schon ein gewisses Lebensalter erreicht. Du weißt doch eigentlich, dass dir die Angst in der Nacht echt ziemlich viel vormacht. Die macht aus der Maus einen Elefanten. Nun glaub dir jetzt nicht all das, was du gerade denkst, sondern versuch zu schlafen oder hör Musik an oder was auch immer. Also Also die Angst wahrnehmen, ins Gespräch treten, einen Realitätscheck machen. Und dadurch verliert die Angst ihre absolute Macht. Das ist so ähnlich wie bei diesem Märchen von Rumpelstilzchen. Du kennst diese Geschichte ja, wo so ein kleines Männlein über die Königin Macht hat, weil sie eben den Namen von diesem kleinen Männlein nicht kennt. Und es freut sich diebisch, dann heißt es ja, das tanzt so nachts um Feuer und heißt, ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heißt.
Genau, ja.
Und als der Königin der Name zu Ohren kommt und sie Rumpelstilzchen sie mit seinem Namen anspricht, da, ich glaube, da heißt es, da explodiert, nee, explodiert nicht, aber da löst sich das Männlein dann irgendwie auf. Das heißt, es verliert seine zerstörerische Macht. In dem Maße, in dem ich die Angst wahrnehme, mit ihr ins Gespräch trete, einen Realitätscheck durchführe, vielleicht auch erkenne, wo sie auch noch andere Gründe hat, verliert sie ihre absolute Macht, ist sie nicht mehr die Dirigentin einfach. Mhm.
Ich muss sagen, du drehst dich von Seite auf Seite. Ich stehe auf, um dann den Realitätscheck zu machen und bin dennoch froh, wenn es hell wird.
Jogge.
Dann kommen wir zu Punkt Nummer 4.
Ja.
Was ist ein vierter Punkt, wo man was machen kann?
Also ich glaube, es ist immer wieder ganz hilfreich. Wir haben jetzt gerade, du sagst, du stehst auf, über den Körper ein ganz bisschen indirekt gesprochen.
Genau, ja.
Die Aufmerksamkeit auf den eigenen Körper zu richten, weil Angst wird ja auch dadurch befeuert oder entsteht bisweilen erst dadurch, dass ich Fantasien habe, was alles eintreten kann. Also wenn ich da jetzt zusage, wer weiß, ob da das nicht einen Rattenschwanz an Folgen hat, die ich hinterher bereuen werde. Und dann komme ich ins Denken und Denken und Denken und dann wird es immer schlimmer. Das heißt, Angst hat auch eben was mit dem zu tun, dass wir gedanklich in die Zukunft auswandern und vor uns überlegen oder vor Augen haben, was alles an Schrecklichem da passieren könnte. Und wenn du deine Aufmerksamkeit auf den Körper richtest, dann bist du ja erst schon mal in der Gegenwart, weil dein Körper liegt jetzt da ja im Bett oder sitzt auf dem Stuhl oder irgendwas.
Ja, ja.
Dann bist du mit Gedanken nicht in der Zukunft, sondern du bist mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem Körper im Hier und Jetzt. Und dann kann zum Beispiel auch nochmal wirklich hilfreich sein, was weiß ich, eine Entspannungsübung zu machen oder eine bestimmte Atemübung mit langsam ein- und langsam ausatmen. Oder nochmal eine andere Sache, es kann Menschen ungemein helfen, sich zu bewegen und draußen in der Natur zu sein. Also irgendwie die Aufmerksamkeit auf den Körper und die Sinne zu richten.
Wir sind bei Punkt Nummer 5. 1 war Erinnern, 2 war die Sackgasse. 3 war der Realitätscheck und 4 war der Körper mit Atemübungen und Entspannungsübungen, um der Angst die Stirn zu bieten. Das sind alles Dinge, die allein stattfinden. Was können andere Menschen tun, mir helfen, wenn ich Angst habe?
Ja, das ist natürlich total wichtig, was du da gerade sagst. Weil Angst vereinzelt ja auch, ne? Wenn ich Angst habe, dann denke ich irgendwie, ich bin irgendwie so Mutterseelen allein und muss all dem alleine standhalten. Und so die Erfahrung, um Hilfe bitten zu können, die Erfahrung, dass jemand mir den Rücken stärkt oder die Erinnerung daran, wer hat mir schon mal den Rücken gestärkt und sei es in Anführungsstrichen nur durch einen aufmunternden Blick, nimmt der Angst diesen Schmerz, ich bin allein in meiner Not. Also das heißt, also gute Beziehungen zu pflegen, Menschen um Rat zu fragen, wie schätzt du es denn ein, kann ungemein hilfreich sein. Und das muss nicht nur ein lebender Mensch sein, sondern wenn ich dann so manchmal so um Mut ringe, dann fällt mir mein Vater ein, der schon vor 20 Jahren gestorben ist. Und der war Kölner und die Kölner können ja das CH nicht so gut aussprechen. Ne? Die sagen ja nicht Kirche, sondern Kirsche. Mhm. Und der hat immer gesagt, so zu uns Kindern, wenn wir irgendwie so ein bisschen Muffelsausen hatten, Mädchen, also wenn er jetzt zu mir das gesagt hat, Mädchen, halt die Öhrchen steif. Also halt die Öhrchen steif. Schön. Mädchen, halt die Öhrchen steif. Und wenn ich so Muffelsausen habe, dann hole ich mir meinen Vater innerlich an meine Seite, der dann sagt, Melanie, halt die Öhrchen steif.
Wir reden ja heute in dieser Episode über das Verhältnis von Mut und Angst. Und wenn man mutig handelt, hat man ja auch irgendwo, will man ja was erreichen, hat womöglich ein Ziel.
Genau.
Wie wichtig ist es, bevor ich dann mutig handle, Angst habe, mir das Ziel nochmal zu vergegenwärtigen? Wo will ich hin?
Absolut zentral.
Ah, ja.
Weil, das hatten wir ja vorhin, Mut ist, wenn anderes wichtiger wird als die Angst. Mut ist, wenn dein Ziel, dein Wert, deine Sehnsucht wichtiger wird als deine Angst. Also nur in dem Maße, in dem das, was du anzielst, wirklich eine große Bedeutung hat, wirst du deine Angst in Schranken weisen können. Ich erinnere mich an eine Frau, als ich mal ein Seminar gemacht habe zum Thema Mut, die so sagte, oh, ich bin ein totaler Schisshase, wenn es um Konflikte geht. Aber wissen Sie, ich habe es sicher schon mal erzählt in einer unserer Gespräche, aber wissen Sie, wenn es um meine Kinder geht, da entwickle ich den Mut einer Bärin. Ich stelle mich vor meine Kinder und gehe jeden Konflikt ein. Und da wird so deutlich, ihr Wert, für ihre Kinder einzustehen, vor ihnen zu stehen, für sie einzutreten, gibt ihr eine solche, das ist für sie so wichtig, das ist ein so hoher Wert, dass die Angst da auf einmal gar keine Chance hat zu sagen, du gib klein bei und sag nichts. Mhm. Da ist das Ziel einfach so wichtig. Mhm.
Wir sind bei Punkt Nummer 7 und Punkt Nummer 7, der Angst, die Stirn zu bieten, ist im Prinzip der Satz, über den wir schon gesprochen haben, nämlich tu immer das, wovor du ein wenig Angst hast. Aber was passiert denn? Ist erwiesen, dass da im Hirn was passiert, dass ich morgen mutiger bin?
Ja, das ist ja interessant. Genau. Also das, was man aus der Tugendethik, also so diese klassische Ethik aus der Antike und so sowieso weiß, dass wir mutig werden allein durch mutiges Handeln. Also in dem Maße, in dem ich mutig handle, entwickle ich eine mutige Haltung und fällt es mir leichter, mutig zu sein. Das weist heute auch die Hirnforschung auf. Nämlich, also das ist ja so ein selbstverstärkender positiver Kreislauf. Und diese positive Rückkopplung zeigt sich auch neurobiologisch. Und zwar, wenn du eine Handlung immer wiederholst, ganz häufig wiederholst, dann verstärkt dies die entsprechende neuronale Struktur in deinem Gehirn. Also wo vorher vielleicht jetzt im Bild gesprochen ein kleiner Trampelpfad war, wenn du diesen Trampelpfad zigtausendmal gehst, wird daraus eine Autobahn. Mhm. Und so entsteht durch stetige Wiederholung eines mutigen, also dadurch, dass du stetig wiederholst, mutig zu handeln, entwickelst du eine, in Anführungsstrichen, eine neuronale Autobahn in deinem Gehirn, die dich wiederum bestärkt, wenn du wieder unsicher bist, mutig dich auf Neues einzulassen.
Gilt das denn auch umgekehrt, dass aus einem Angstpfad eine Angstautobahn werden
genau.
kann?
Genau. Es gibt die negative Rückkopplung genauso.
Ja. Sehr entsetzlich.
Ja. Ja, also und deswegen auch das, tu immer das, bevor du ein bisschen Angst hast, weil wenn du deiner Angst immer gehorchst, dann wird sie deinen Lebensradius immer enger machen, immer kleiner machen. Am Anfang hast du Angst davor, jemanden Fremdes anzusprechen, nach dem Weg zu fragen oder irgendwas. Dann hast du Angst davor, einen entfernt Bekannten anzusprechen und dann immer, also die Angst engt, Angst und Enge hängt ja zusammen vom Wort her. Ne? Angst engt dich und deinen Lebensbereich immer mehr ein. Und so wie es eine positive Rückkopplung gibt, du wirst mutig dadurch, dass du mutig handelst, gibt es auch eine negative Rückkopplung. Du wirst immer ängstlicher, wenn du immer nur deiner Angst gehorchst.
So Melanie, jetzt ist die Frage.
Andreas.
Du bist Ordensfrau.
Ja.
Du bist eine gläubige Christin. Hast du weniger Angst, weil du so eine Art Gerüst des Glaubens hast?
Ich glaube, dass ich im Lauf meines Lebens in meinem Vertrauen gewachsen bin und auch in meinem Mutigsein. Aber grundsätzlich, und ich glaube, ich habe den Eindruck, dass da deine Frage hinzielt, heißt Glauben eben nicht, weniger Angst zu haben. Das ist ein sehr verbreitetes Missverständnis. So ähnlich das Missverständnis Mut bedeutet Angstfreiheit. Mhm. Das trifft nicht zu. Und ebenso wenig trifft zu, das bedeutet, Glauben heißt, keine Angst zu haben. Und das begegnet mir immer wieder, dass Menschen Angst als ein Hindernis auf ihrem Weg zu Gott sehen und von sich enttäuscht sind, weil sie befürchten, ich glaube zu wenig, ich vertraue zu wenig, denn eigentlich bete ich doch und glaube an Gott, aber selbst das Beten löst meine Angst nicht auf. Ich habe immer noch Angst vor der Operation und ich muss mich fragen, was mache ich bloß falsch beim Beten? Also Glauben heißt nicht, frei von Angst zu sein. Und das wird auch schon deutlich, allein wenn du in die Bibel guckst. Also da gibt es ja ein bekanntes Gebetbuch in der Bibel, das Buch der Psalmen. Und das ist das wichtigste Gebetsbuch in der Bibel, was auch das Gebetsbuch Jesu war. Und da taucht wirklich so die ganze Gefühlspalette des Menschen auf. Jubel, Freude, Dankbarkeit, Staunen, Glück, Stolz, Begeisterung, Not, Elend, Rachewünsche, Angst, Verzweiflung. Also hier wird deutlich, all diese Empfindungen werden betend zum Ausdruck gebracht. Und das gilt auch für die Person Jesu, von der die Christen glauben, dass diese Person in einer ganz großen inneren Nähe zu Gott gelebt hat. Und dieser Jesus kannte genauso Angst. Der war genauso Mensch durch und durch wie alle anderen. Als ihm aufgeht, ja, wahrscheinlich droht mir ein gewaltsames Ende, da hat er totale Todesangst, packt ihn die kreatürliche Angst. Und dann wird erzählt, er schreit zu Gott, er nimmt seine Angst ins Gebet. Das heißt, er lässt die Angst zu, spricht sie aus. Und dann heißt es nicht, Jesus verliert seine Angst. Überhaupt nicht. Wohl aber, so erzählt die Bibel, wird er fähig, mit und trotz seiner Angst seinen Weg weiterzugehen. Das heißt, nicht sich selber zu verraten, sondern sich treu zu sein, den Menschen treu zu sein und Gott treu zu sein.
Melanie, wir haben diese Episode begonnen mit dem Satz, tu immer das, wovor du ein bisschen Angst hast. Gibt es einen Satz, mit dem du die Episode beenden möchtest, der uns sozusagen noch einen Nachhall mitgibt?
Ja, ich würde gerne noch zwei Sätze sagen. Meinen persönlichen Leitsatz und den, der mir jetzt so kam, als ich gerade über Jesus gesprochen habe und Mut und Angst. Also ein Satz, den ich ungemein schätze von Corrie ten Boom, einer niederländischen Widerstandskämpferin im Dritten Reich. Die sagt einmal, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist Angst, die gebetet hat. Also Glauben als einen Resonanzraum, in dem meine Angst zur Sprache kommen kann und wo ich dann eben vielleicht lerne, trotz und mit meiner Angst das zu tun, was ich als richtig erkenne. Mhm. Ja, und einer meiner persönlichen Leitsätze.
Ja, jetzt sind wir gespannt.
Ja, also ich meine, ich habe es ja eh schon gesagt, in meinem Leben gibt es wie im Leben einer jeden Person Angst und Vertrauen, beides. Angst und Mut, so Angst und Vertrauen, ja. Und dann, wenn ich das wahrnehme, stehe ich ja vor der Frage, welches Gewicht will ich meiner Angst geben und welches Gewicht will ich meinem Vertrauen geben? Und so einer meiner persönlichen Leitsätze lautet, neben tu immer das, wovor du ein bisschen Angst hast, lautet mein zweiter Satz, ich will meinem Vertrauen mehr Glauben schenken als meine Angst.
Ich will meinem Vertrauen mehr Glauben schenken als meiner Angst.
Ja.
Hilft das nachts?
Nachts sage ich einfach, Melanie, glaub nicht alles, was du denkst.
Lass es hell werden.
Ja, lass es hell werden und hör Musik oder atme tief und konzentriere dich auf anderes und vergaloppiere dich nicht in Gedanken, Du weißt, morgen wird der Tag anders aussehen, als was du jetzt machst. Du machst aus der Maus gerade wahrscheinlich einen Elefanten. Und wenn es tatsächlich ein Elefant ist und nicht eine Maus, dann reicht es auch, wenn du dich morgen früh damit beschäftigst.
Liebe Melanie, ich danke dir. Wir haben heute gesprochen, wenn Mut und Angst zusammengehören. Haben wir was vergessen?
Nein, wunderbar.
Finde ich auch. Ich habe viel zu denken und es war heute, fand ich, sehr persönlich. Meine Frau wird sich freuen. Und wir werden sehen, wie mutig ich es bin, das zu veröffentlichen. Alles gut. Ich danke dir, wünsche dir einen schönen Tag und wir hören uns wieder in 2 Wochen, Melanie.
Ich freue mich drauf.
Ja, mach's gut.
Danke, tschüss.
Ciao, ciao. So, das war's für heute. Wenn ihr mehr wissen wollt zum Thema, wenn Mut und Angst zusammengehören, habe ich 2 Tipps für euch. Das eine ist, ihr findet Gedanken von Melanie in ihrem Buch Trau dich, es ist dein Leben, die Kunst, mutig zu sein. Der 2. Tipp ist neu. Im Online-Magazin Inhalten schreibt Melanie genau über das Thema, worüber wir heute gesprochen haben, nämlich warum Mut und Angst zusammengehören. Das findet ihr auf der Seite innehalten.de. Also eingeben, anklicken, dann seid ihr da. Dies noch. Wie bereits zu Beginn von mir erwähnt, könnt ihr den Podcast Unsere Arbeit wertschätzen mit einer Spende. Wie ihr das tun könnt, schaut doch einfach in die Shownotes oder auf die Website von Melanie. Da erfahrt ihr, wie es geht. Und es ist ganz einfach, ein paar Klicks und es ist getan. Wir freuen uns natürlich auch, das sage ich jedes Mal, weil es für uns wirklich wichtig ist, über Kritik, Lob und geklickte Sternchen. Oder ihr schreibt gleich im Anschluss einen kleinen Kommentar zu dieser Episode. So, das war's für heute. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Dann heißt es wieder ganz schön mutig. Freue ich mich drauf. Tschüss, macht's gut. Bis bald.
Frauenstimmen. Klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürti, ich bin Buchautorin und Journalistin und in meinem Podcast spreche ich alle 2 Wochen mit lebensklugen und mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin stolz darauf, wie viele wunderbare Frauen bereits bei mir zu Gast waren. Unter ihnen Stefanie Stahl, Maria Furtwängler, Annika Decker oder Gerburg Jahnke. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko.